Wenn ihr eure nichtgläubigen Klassenkameraden, Kollegen und Freunde fragen würdet, wann hat man im Leben mehr Freiheit und kann sein Leben mehr genießen? Wenn man den Geboten der Bibel folgt oder wenn man sich selbst entscheidet, was man tun möchte? Darf ich mal Hände sehen? Wessen Freunde würden sagen, man genießt sein Leben mehr, wenn man den Geboten der Bibel folgt? Wessen Freunde würden eher sagen, man genießt sein Leben mehr, wenn man tut, was man selbst entscheidet, was man tun möchte? Das ist interessant. Also, wir haben gehört, dass Jesus uns frei macht, dass er uns Freiheit schenkt, aber irgendwie die Leute da draußen, wenn die an Christen denken und Christentum, denken sie irgendwie nicht zuerst an Freiheit, sondern ich glaube, viele, zumindest in meiner Erfahrung, denken an Spaßverderber und irgendwelche Gebote, die einen einschränken. Und in dieser Predigt möchte ich der Frage nachgehen, warum Menschen Gottes Gesetz als einschränkend empfinden. Und ich weiß nicht, wie dir es damit geht, ob du auch so ein paar Sachen in der Bibel hast, wo du dir denkst, so, warum muss das eigentlich da drin stehen? Passt auch nicht so ganz in meinen Plan. Und da möchte ich schauen, wie wir vielleicht ein anderes Verhältnis dazu bekommen können. Und lasst uns dazu in die Bibel schauen, zu Menschen, die ganz ähnliche Gedanken hatten wie unsere nichtgläubigen Freunde heute, und zwar im Buch Jeremia. Zum Kontext: Jeremia war Prophet im Südreich in Juda. Das Nordreich Israel war zu der Zeit bereits von den Assyrern erobert worden und existierte nicht mehr. Und im Juda gab es Generationen von Königen, die dem Götzendienst nachgingen und taten, was Gott missfiel, und zusammen mit diesen Königen auch das ganze Volk. Josia war König in Juda und zur Abwechslung mal ein guter König, dem der Gott folgte und der umfangreiche Reformen im Land durchführte. Josia schärfte den Götzendienst ab, ließ die Götzenpriester töten und ihre Altäre und Opferstellen zerstören. Und Jeremia schreibt, dass das Volk diese Reformen zwar äußerlich mitging und unterstützte, aber seine Herzenshaltung von Götzendienst nicht änderte. Und Jeremia hatte jetzt den Auftrag von Gott, dem Volk Juda Gericht anzukündigen, dass wenn sie so weitermachen, dass sie von den Babyloniern erobert werden. Jesaja hatte schon über 100 Jahre davor damit begonnen, dem Volk Gottes Gericht anzudrohen und sie darauf hinzuweisen, dass sich etwas ändern muss. Aber auch jetzt, in dem Text, den wir lesen, so 5 bis 20 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems und Deportation des Volkes, hatten die Menschen sich das, nicht wirklich zu Herzen genommen. Und wir lesen aus Jeremia 5 die Verse 1 bis 5. Gott sagt: Geht doch einmal durch die Straßen von Jerusalem und schaut euch um. Sucht alle Plätze ab. Wenn ihr auch nur einen einzigen findet, der sich an das Recht hält und zu seinem Wort steht, dann will ich ganz Jerusalem vergeben. Denn die Leute in dieser Stadt lügen selbst dann noch, wenn sie bei meinem Namen schwören. Doch du, Herr, suchst nach aufrichtigen Menschen. Du hast dieses Volk geschlagen, aber sie haben sich nicht davon beeindrucken lassen. Du hast sie fast ausgelöscht, und doch blieben sie hart wie Stein. Sie weigern sich beharrlich, zu dir umzukehren. Ich dachte, so sind nur die Ungebildeten, die den Willen des Herrn und die Gebote ihres Gottes nicht kennen. Ich will mich an die führenden Männer dieses Volkes wenden und mit ihnen reden. Sie kennen ja den Willen Gottes und wissen, was er im Gesetz von ihnen verlangt. Doch gerade sie wollen von Gott nichts mehr wissen. Seine Gebote sind für sie wie ein schweres Joch, das sie abgeworfen haben. Gerade sie wollen von Gott nichts mehr wissen. Seine Gebote sind für sie wie ein schweres Joch, das sie abgeworfen haben. Diese letzten zwei Sätze, finde ich, könnte man auch irgendwie über die heutige Gesellschaft in der westlichen Welt sagen. Für viele Menschen scheint der Glaube an Gott veraltet und viele christliche Werte und Gebote sowieso. Aber es ist interessant, dass Gebote als einschränkend und überholt empfunden werden, nicht neu ist, sondern es auch schon vor über 2600 Jahren gab. Damals mit einem nicht so guten Ausgang, und deswegen finde ich diese Frage der Entwicklung auch für uns interessant. Und ich möchte das Ganze praktisch machen und uns gemeinsam drei Gebote anschauen, die wir eventuell als einschränkend empfinden können. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass die 10 Gebote in der Bibel jetzt nicht völlig veraltet sind. Aber die Frage ist, wie genau wir die nehmen. Und dazu lesen wir mal das dritte Gebot aus 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und alles, was lebt. Am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Soweit erstmal dieses Gebot. Und dann kommt es in unserem Alltag ja aber vor, es ist Sonntagnachmittag und dann fällt dir ein, dass du noch Hausaufgaben zu machen hast für Montag. Oder ich weiß nicht, vielleicht studierst du, deine Lerngruppe trifft sich gerne sonntags und zur Klausur ist es auch nicht mehr lange hin. Oder du warst den ganzen Samstag nicht zu Hause, hast keinen Moment Ruhe gehabt und bist jetzt am Sonntag zu Hause, aber es wartet noch der Haushalt auf dich und abends kommt vielleicht noch Besuch, für den du noch aufräumen möchtest. Aber was es sowas angeht, da sind wir heute pragmatisch. So einen Ruhetag kann man ja auch mal weglassen, also ist das eigentlich so schlimm. Und wenn man schon mal dabei ist, dann kann man eigentlich ja auch das konsequent machen, Geschäfte auch sonntags öffnen, damit man dann wirklich flexibel ist, wie man sich seine Zeit einteilt. Zweites Gebot: Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Ich weiß nicht, wer von euch sich jetzt spontan als geldgierig bezeichnen würde. Ich schätze mal jetzt eher die wenigsten. Ich habe das, als ich letzten Monat in Sri Lanka war, in der Hauptstadt Colombo, ganz stark gemerkt, wo es eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich gibt und sehr viele Menschen ja sehr viel hinter sich lassen würden, am liebsten auswandern würden, ihre Familie verlassen, ihre Kultur, ihr Land und in irgendeinem Job arbeiten, ob der ihnen liegt oder nicht, Hauptsache viel Geld. Hier ist das, glaube ich, in Deutschland nicht so offensichtlich, aber ich glaube, dass es auch hier Geldgier gibt oder viele Menschen, denen Geld sehr wichtig ist. Also wir haben hier auch unsere Statussymbole, mögen Luxusgüter, wichtig auch für Deutsche sind teure Urlaube in aller Welt. Und auch unsere Städte sind ganz interessant nach sozialen Schichten gruppiert gebaut. Wenn man Geld hat, will man ja schließlich nicht im Sozialviertel irgendwo seine Wohnung haben. Und auch was es finanzielle Unterstützung von anderen Menschen angeht, sind wir, glaube ich, in Deutschland relativ zurückhaltend, selbst im Verwandtenkreis. Also wir haben unser Geld schon lieber unter unserer eigenen Kontrolle. Und noch ein drittes Gebot oder hier tatsächlich mehrere. Der erste Teil von Vers aus Kolosser 3, Vers 5. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Unzucht in der Bibel ist von der Übersetzung her ein bisschen schwieriges Wort und soweit ich weiß, gibt es auch in unserer Gemeinde dazu keine offizielle Lehrmeinung. Aber damals, zur Zeit, als dieser Text geschrieben wurde, war es unter gläubigen Juden und auch hellenistischen Juden, also Griechen, die sich zum Judentum bekannt haben, gängig Unzucht zu definieren als Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Ja, und jetzt gibt es heute Situationen, ich weiß nicht, jemand ist vielleicht Single, empfindet sexuelle Begierde und konsumiert Pornografie. Oder jemand hat jemanden kennengelernt, zu dem er sich sexuell hingezogen fühlt. Die Lebensvorstellungen passen zwar nicht wirklich zusammen und die Personen wollen auch eigentlich keine Beziehung, aber schlafen trotzdem miteinander. So, in der Welt sagt man jetzt, wo ist eigentlich das Problem? Also wenn das einvernehmlich passiert und nicht missbräuchlich, dann können Sie das doch ruhig machen. Und auch wenn das in den wenigsten Kreisen ausgesprochen wird, wenn ihr euch in den Schulen umschaut oder so hier in der Gegend, dann gibt es durchaus Leute, die sexuelle Erfahrungen als angesehen betrachten und ja, manche geradezu damit angeben. Ja, und dann sind da ja so Gebote in der Bibel. Jetzt die Frage, sind wir einfach nur nicht diszipliniert genug und müssen Gott gehorsam sein? Ich glaube, dass das rein aus Disziplin zu machen ein zwanghafter Gehorsam sein könnte, aus Angst vor Bestrafung. Aber Gott wünscht sich eigentlich, dass wir ihn lieben und nicht mürrisch aus Angst vor ihm dann halt machen, was er sagt. Zurück zur Frage, warum empfinden wir Gottes Gebote als einschränkend oder manche Gebote, hoffentlich nicht alle, im besten Fall gar keine. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage dabei ist, welches Ziel verfolgen wir? Suchen wir Glück und Befriedigung in Gott oder suchen wir es, wenn wir ehrlich sind, auch in anderen Quellen? Und damit auch die Frage, zurück zu den Juden zur Zeit Jeremias, dienen wir heute modernen Götzen? Gehen wir mal zurück zum Sabbat. Gottes Idee vom Sabbat ist eigentlich, dass es ein Geschenk an dich ist. Eine Zusage, dass wenn du 6 Tage gearbeitet hast, dass 6 Tage genug sind. Und dass Gott dafür gerade stehen wird, dass es tatsächlich genug ist. Jetzt ist die Frage, möchtest du am Sabbat überhaupt zur Ruhe kommen? Ich meine, wenn du zur Ruhe kommst, könnten auch unangenehme Fragen hochkommen, die du vor dir herschiebst. Außerdem die Frage, vertraust du Gott, dass 6 Tage Arbeiten wirklich genug sind? Oder möchtest du es lieber selbst in die Hand nehmen? Und wenn du Gott nicht vertraust, sondern dich über ihn stellst und selbst sagst, dass du entscheidest, wann genug ist, dann wird dir das Sabbatgebot wahrscheinlich nicht gefallen, weil dann kannst du es nicht so planen, wie du möchtest. Gott weiß aber, dass du nicht pausenlos leisten kannst, nicht pausenlos arbeiten kannst. Und es wäre so schade, wenn du Ruhe und seinen Frieden in deinem Leben verpasst. Und Gottes Ruhe und Frieden ist viel mehr als nur am Sabbat nicht zu arbeiten. Zur Geldgier vielleicht die Frage, musst du reich sein, um bedeutungsvoll zu sein, um genug zu sein und dazu zu gehören? Bist du insgeheim vielleicht neidisch auf Menschen, die mehr haben und denkst, du wärst glücklicher mit mehr Geld? Kannst du Gott vertrauen, dass es ihm möglich ist und dass Gott auch ein Interesse daran hat, dich materiell zu versorgen? Und kannst du ihm vertrauen, dass Gott besser weiß als du, wie du dein Geld gut ausgeben kannst? Ich glaube, wenn du glaubst, dass Gott dir dein Geld eigentlich nur wegnehmen möchte und dir nichts gönnt, dann wirst du dieses Gebot nicht mögen. Weil dann hast du dein Geld lieber selbst in der Hand und sammelst möglicherweise viel davon und gibst es auch gerne aus, ehe es dir noch irgendwer wegnimmt. Gott weiß aber eigentlich, dass Geld dich nicht glücklich macht. Das ist übrigens auch wissenschaftlich in Studien sehr schön erforscht. Geld macht nicht glücklich. Das Einzige, was glücklich macht, ist mehr Geld. Also wenn du sehr schnell immer mehr Geld bekommst, dann macht es dich tatsächlich für eine Zeit lang glücklich. Nur ewig lang immer noch mehr, ganz schnell mehr Geld haben, funktioniert halt schlecht. Und in deiner Geldgier, glaube ich, wirst du nie genug Geld haben. Man könnte ja immer noch mehr haben. Und egal, wie sehr Gott dich finanziell beschenkt, weiß ich nicht, ob du jemals dich zurücklehnen wirst und wirklich dankbar dafür sein. Und ich glaube, dass das aber das ist, was Gott sich wünscht, dass wir dankbar sein können mit dem, was wir haben. Und auch das ist wiederum mehr als nur nicht gierig zu sein. Unzucht, auch ein heißes Thema. Glaubst du, dass wenn du selbst entscheidest, was du sexuell möchtest, das können auch andere Dinge sein, dass das dich glücklicher macht als das, was Gott dir gibt? Glaubst du, dass Gott deine sexuellen Sehnsüchte egal sind? Ich überspitze es mal ein bisschen, dass er dich sogar mit diesen Sehnsüchten geschaffen hat, nur um dich zu ärgern, indem er dir dann verbietet, sie auszuleben. Ich glaube, dass du in sexueller Begierde nie echte Befriedigung finden wirst und außerdem in der Gefahr stehst, dass dein Herz verletzt wird. Und Gott sich eigentlich von dir wünscht, dass du einen Partner findest, den du von Herzen liebst, dem du dich öffnen kannst, dem du treu bist und mit dem du eine gemeinsame Zukunft hast. Und ich glaube, auch dieser Wunsch ist sehr viel mehr als nur nicht in sexueller Unzucht zu leben. Damit zurück zur Frage, warum empfinden Menschen Gottes Gebote manchmal als einschränkend? Ich glaube, dass wenn wir in unserem Herzen Götzen dienen wollen und nicht Gott, aber gleichzeitig irgendwie aus religiösen Motiven versuchen, die Gebote zu befolgen, dass sie dann uns einschränkend vorkommen. Wenn wir das langfristig versuchen, wir haben irgendwas anderes in unserem Herzen, was einen sehr hohen Stellenwert hat, in manchen Dingen einen höheren Stellenwert als Gott, und trotzdem versuchen, die Gebote zu befolgen, können drei Sachen passieren. Eine Sache sehen wir in der Stelle von Jeremia, dass Menschen irgendwann Gebote abwerfen, weil sie ihnen als eine schwere Last vorkommen. Irgendwann haben sie einfach keine Lust mehr, irgendwie zwei Sachen zu balancieren und sagen sich, gut, dann lasse ich Gott eben weg, dann ist es einfacher. Ich glaube, was man aber auch machen kann, ist versuchen, einen Kompromiss zu finden. Dass man sich bei einem Gebot fragt, so, wie viel Geld darf ich eigentlich anhäufen, dass es noch nicht geldgierig ist? Also bis zu welcher Grenze ist noch okay, dass ich so beim Blitzer, so ich fahre 53, aber das ist ja noch Toleranz, ich werde gerade so noch nicht geblitzt, das ist ja dann noch in Ordnung. Bringt dir nur nichts, wenn du auf dein Tacho starrst 53 fährst und dann da an der Schule halt jemand über die Straße läuft. Und ich glaube so, dass wir mit diesem Kompromiss ein minimal noch gerade gültiges Gebot zu finden, eigentlich Gottes Ziel für unser Leben verfehlen. Und ich glaube, es kann aber noch eine dritte Möglichkeit geben, wenn wir eigentlich nicht Gott an erster Stelle haben, dass wir Gebote dafür umso wichtiger machen und versuchen, sie durchzusetzen und zu verschärfen, sodass sie auch ohne die richtige Herzenshaltung funktionieren. Und dazu wollen wir uns noch eine Bibelstelle anschauen aus Lukas 18, die Verse 10 bis 14. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Bei diesem Pharisäer glaube ich nicht, dass Gott an erster Stelle stand. Er war stolz auch auf seine Leistung in Bezug auf das Gesetz. Er redet das ja wie eine Checkliste runter, was er übrigens nicht macht, nach dem Motto: Schau hier, das Gebot habe ich ja wohl aber erfüllt. Und sein Herz war ganz woanders. Und anstatt dem Steuereintreiber in Nächstenliebe zu begegnen und ihm ein Vorbild darin zu sein, gehorsam aus Liebe zu sein, ist der Pharisäer verurteilend und blickt auf den anderen herab. Und ich glaube, dass auch das eine Gefahr ist, wenn wir versuchen, Gottes Gesetz penibel zu befolgen, aber mit unserem Herzen ganz woanders sind. Nun zum Abschluss die Frage: Wie soll unsere Herzenshaltung in Bezug auf Gottes Gesetz eigentlich aussehen? Und dazu lesen wir Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, und wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich finde, das ist eine so coole Einstellung zu Gottes Wort, zu sagen, ein Verlangen danach haben, sich zu freuen an Gott. Und das ist auch das, was ich mir nach der Beschäftigung mit dem Thema vornehme, dass ich Gott und meine Mitmenschen lieben möchte und seine Gebote gerne und mit Freude befolgen. Und ich glaube, in einer Herzenshaltung aus Vertrauen Gott gegenüber und nicht nur einem störrischen Regelgehorsam, weil es halt so da steht, wird es auch einfacher, Gebote zu befolgen, die wir nicht verstehen, wo wir Gott vertrauen müssen, dass er es besser weiß als ich in dem Moment. Und das möchte ich uns mitgeben. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir aus Liebe Gottes Gebote befolgen und unser Herz in erster Linie bei ihm ist und unsere Taten danach folgen und nicht andersherum. Amen.